Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen zu dieser Springer Medizin DFB Audiofortbildung zu dem Thema Immunonkologie. Christoph Österreicher spricht mit Ayşe Gül, Ila Mutlu und Maximilian Hochmeier. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert.
Liebe Ayşe Gül, lieber Max, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir wollen heute über Immunonkologie reden und im Endeffekt auch die Grundlagen beleuchten für ein stetig expandierendes Gebiet in der Onkologie. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Dankeschön und vielen Dank für die Einladung.
Hallo, danke für die Einladung, freue mich schon auf das Podcast.
Meine erste Frage wäre gleich einmal, wie ist es eigentlich zur Immunonkologie gekommen? Das war ja im Endeffekt auch ein heiß diskutiertes Thema in der Immunologie und auch in der Onkologie. Da war immer die Frage, spielt das Immunsystem wirklich auch eine Rolle bei der Tumor-Surveillance? Und da wollte ich einmal fragen, welche Beobachtungen eigentlich aus der Onkologie dafür sprechen, dass das Immunsystem eine aktive Rolle bei der Entstehung von Tumoren haben. Ayşe Gül, vielleicht willst du mal beginnen?
Ja, kann ich ganz gerne anfangen. Also hier die historische Entwicklung ist natürlich ganz interessant, nachdem du explizit diese Frage stellst. Ja, Immunonkologie oder Immuntherapie hat es eigentlich schon seit vielen Jahren gegeben. Also die Immun-Checkpoint-Inhibitoren, in diesem Sinne kennen wir so etwa seit 10, 15 Jahren. Ja, aber tatsächliche Immuntherapie hat es so etwa vor 130, 140 Jahren gegeben, wo die oberflächliche und sichtbare Tumoren, teilweise so wie Sarkom zum Beispiel, teilweise mit Staphylokokken, Bakterienflüssigkeit gespritzt worden sind und dadurch hat man sozusagen eine lokale Immunreaktion entwickelt und dadurch hat man teilweise partielle Remissionen von oberflächlichen Sarkomen erreicht. Ja, das heißt, das ist eher eine ältere Idee, ältere Strategie oder halt am besten kennen wir ja der BCG, also die BCG-Impfung oder halt die Vakzin, die wir schon seit vielen Jahren erfolgreich in der Klinik beziehungsweise in der Therapie von Urothelkarzinom entwickelt haben und verwendet haben und noch immer verwenden. Also das heißt, Immunonkologie in diesem Sinne ist nicht neu und dass diese Zwecke und Mittel als therapeutische Zwecke verwendet werden, ist auch nicht neu. Allerdings diese Crosstalk zwischen Tumorzellen und auch Immunsystem, die durch Immuncheckpoint-Inhibitoren zustande kommen, würde davor etwa vor 20, 30 Jahren genau entschlüsselt. Und so wie du weißt, da wurde auch ein Nobelpreis verliehen vor etwa 5 Jahren, 2018, Nobelpreis für Medizin an MD Anderson Professor, Professor Jim Allison und Professor Ponyo. Die haben für die Entdeckung von CTLA-4 und PD-L1 den Nobelpreis bekommen. Also das war eine Joint Prize sozusagen. Also das heißt, die Immuncheckpoint-Blockade ist eher ein neuerer Begriff und eine neuere Therapie, aber Immuntherapie selbst war schon seit vielen Jahren in Anwendung.
Es gibt ja noch ein paar andere Beobachtungen, also zum Beispiel bei immunsupprimierten Patienten, zum Beispiel nach Organtransplantation, da gibt es ja auch vermehrt zum Beispiel Hauttumore, das spricht ja auch dafür. Und eine weitere Beobachtung ist ja auch zum Beispiel, dass ja Tumore im Alter ja auch häufiger zunehmen oder häufiger auftreten, was ja auch auf eine Seneszenz des Immunsystems zurückzuführen ist. Also eine Verälterung, dass eigentlich die T-Zellen nicht mehr richtig genau funktionieren.
Genau, absolut, ja. Genau.
Ja. Max, bei welchen Arten von Tumoren kommen denn eigentlich immuntherapeutische Ansätze zur Anwendung? Kannst du vielleicht einen Überblick geben? Vielleicht, wo hat denn das eigentlich begonnen irgendwie? Wo hat man das zuerst eingesetzt? Und wo landen wir eigentlich jetzt? Gibt es eigentlich jetzt noch irgendwelche Tumore, wo man eigentlich Immunonkologie oder wo immunonkologisch basierte Ansätze nicht mehr angewendet werden?
Also ich bin ja zum Glück Lungenfacharzt und kümmere mich um die Onkologie im Allgemeinen nicht und kann nur mithören und lernen von den Onkologen. Ich bin Lungenkrebs-Spezialist und verfolge halt alle Daten fürs Lungenkarzinom permanent und da tut sich extrem viel. Es ist schon schwer, im Lungenkarzinom überhaupt alle Daten zu erfassen, dass man die Übersicht nicht verliert. Aber das erste Mal haben wir gestaunt, wie man bei Melanom Daten gesehen hat und sich dachte, na Bumsternatzl, das sind unglaubliche Daten, dass eine unheilbare Erkrankung auf einmal, Patienten auf einmal deutlich länger leben, Jahre leben, sogar dann als geheilt gelten bei gewissen Populationen. Und dann werde ich noch nie vergessen, wie die erste CheckMate-Studie präsentiert worden ist mit dem ersten PD-1-Inhibitor, mit dem Nivolumab beim ASCO, wo die Leute gesagt haben, aufgestanden sind und gesagt, das gibt's ja nicht, wo man in der Zweitlinie den PD-1-Inhibitor verglichen hat gegen Taxotere also den Standard oder Docetaxel, den Standard in der Indikation der Zweitlinie und auf einmal Patienten noch immer gelebt haben. Also das war, da war ein Raunen, Standing Ovations, sowas habe ich so in der Form in der Onkologie oder in der Lungenonkologie, wo ja permanenter Stillstand war, wo wir gesagt haben, eigentlich Chemo, eine Linie, vielleicht höchstens noch eine zweite und dann steht man an, auf einmal ist da wirklich was gegangen. Und die Entwicklung ging dann extrem rasch, neue Substanzen, jetzt können wir aus einem Portfolio an unterschiedlichen Substanzen verwenden, dann kam das Pembrolizumab beim Lungenkarzinom in der ersten Linie, dass wir da Patienten behandeln und was das Tolle ist, dass Patienten nach 5 Jahren im metastasierten Stadium noch immer leben. Und da ist natürlich das dann schon, dass da, wenn man an der Arbeit interessiert ist, die man durchführt und diese Verläufe sieht, das Ganze schon beeindruckend ist und das kann nur faszinierend sein.
Also vor 20 Jahren war das, glaube ich, noch nicht denkbar letzten Endes, wie du sagst, weil das ja auch im Endeffekt immer bei Patienten eigentlich mit Stage 4 getestet worden ist, initial eigentlich so als Rescue-Therapie. Und wenn ich das jetzt richtig erinnere, also Melanom, glaube ich, war die erste Zulassung in der Immunonkologie und dann ist ja, glaube ich, das Nierenzellkarzinom gekommen und dann ist es dann eben auch bei euch gelandet im Lungenkarzinom. Eschegül, du bist ja im Endeffekt Onkologin, bist der Fachärztin für Onkologie und bist ja auch spezialisiert für die Gastrointestinaltrakt, für gastrointestinale Tumore. Du hast wahrscheinlich auch in der Klinik auch wahrscheinlich auch ein bisschen einen besseren Überblick als der Max, der eben wieder auch gesagt hat, Lungenfachärzt. Wo gibt es denn das noch bei euch eigentlich?
Also es ist so, hier gibt es eine ganz schöne Information oder ganz schöne initiale Beobachtung von Lawrence et al. Ja, also das ist eine Nature-Publikation von 2013. Hier geht es um die Mutational Heterogeneity in den Tumoren. Also das ist eine sehr schöne Akkumulation von unterschiedlichen mutationellen Mutational Heterogeneity in unterschiedlichen Tumoren. Das heißt, je mehr ich Mutationen habe, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit oder höher die Wahrscheinlichkeit, dass Immuntherapie hilft. Ja, auf diesem Slide beziehungsweise auf dieses Ergebnis von Nature-Publikation vor 10 Jahren hat Lawrence et al. Ganz schön gezeigt, dass Melanom die höchste Mutational Heterogenität hat. Ja? Und das wird dann von Lungenkarzinom eben gefolgt und dann Urothel und dann gastrointestinalen Trakt und dann Head and Neck. Ja? Und dann langsam kommen die anderen Tumorarten, die nicht wirklich eine höhere mutationelle Heterogenität aufweisen, so wie Brust, so wie Schilddrüse, sowie halt Prostata. Also das ist, und das wurde, wie gesagt, vor 10 Jahren publiziert, wo wir kaum Daten über Melanom gesehen haben. Aber wenn wir uns dann die historische Entwicklung von Immuncheckpoint-Inhibitoren ansehen, war das ziemlich parallel zu dem, was er damals publiziert hat. Ja, das heißt, es hat mit Melanom begonnen und dann mit Urothel und dann Lunge, gastrointestinalen Trakt und dann Head and Neck Cancer. Und seit vor kurzem halt versuchen wir oder sehen wir manche Subgruppen von den anderen Tumorentitäten herauszufinden, die initial nicht wirklich immunogen gegolten sind, aber doch unterschiedliche Subgruppen aufweisen, die von einer Immuntherapie profitieren. Triple-negatives Mammakarzinom zum Beispiel, Patienten, die PD-L1 positiv sind, also die profitieren durchaus von einer Immuntherapie, obwohl Brust-CA-Patienten allgemein gelten, dass sie nicht immunogen sind und dass sie nicht von Immuncheckpoint-Blockade profitieren. Also das heißt, ich würde denjenigen sehr stark diese Daten und diese Information empfehlen, Mutational Heterogeneity in Cancer. Das ist ein sehr schöner Paradebeispiel, wie es sich entwickelt hat, von Melanom bis Breast. Ja.
Das werden wir zur Verfügung stellen, eine adaptierte Abbildung, das werden wir machen. Und ich glaube, das ist auch schön gesagt, im Endeffekt haben ja die Zulassungen in dieser Therapieklasse oder in diesem Therapieansätzen, ist im Endeffekt auch dem gefolgt, wie du gesagt hast. Ja? Weil der Max gesagt hat, kommt bei Lungenkarzinom kommt man nicht mit dem Lesen. Das ist ja auch, also das ist ja ein Wahnsinn, was sich da eigentlich tut. Es gibt ja, glaube ich, kein hochkarätiges Journal, wo in einem Monat keine Publikation zu dem Thema erscheint. Oder manchmal sehe ich ein Lancet, das ist eine ganze Ausgabe voll mit nur Checkpoint-Inhibitor-Studien. Also es ist fantastisch. Das ist immer nur bei der Lunge. Und man kommt eigentlich gar nicht nach, weil es ja eigentlich fast in jeder Entität getestet worden ist. Ich sage immer gerne, ich bin ja so ein Hobby-Hepatologe, historisch bedingt. Beim hepatozellulären Karzinom ist es ja mittlerweile auch Standard, also einer von diesen Checkpoint-Inhibitoren. Fürs cholangiozelluläre Karzinom, das sind ja auch alles furchtbare Erkrankungen, gibt es auch eine Zulassung. Also es ist ja ganz toll, weil du es gesagt hast, mit diesem mit der Mutationsburden oder mit der Mutationslast, kann man da eigentlich auch sagen, welche Tumore besonders gut ansprechen? Max hat ja gesagt, dass er eben gerade diese Melanome so wahnsinnig gut ansprechen. Gibt's da auch irgendwelche Hinweise dafür, warum manche Tumore besonders gut ansprechen auf eine Immuntherapie?
Ja, schon. Ich meine, das war ja allgemein die Entitäten, wovon ich gerade gesprochen habe. Aber innerhalb einer Entität sprechen Patienten unterschiedlich an. Und natürlich hier kommen wir noch einmal auf die Biomarkerfrage. Welche Biomarker gibt es oder welche unterschiedliche Merkmale haben die Patienten, damit sie besser ansprechen? Das sind natürlich unterschiedliche Biomarker in Anwendung, also die PD-L1-Expression, Program Cell Death, Ligand-Expression ist zum Beispiel einer der stärksten Biomarker, worauf einige Zulassungen auch basiert sind. Eine andere sehr starke Biomarke ist MSC bzw. Mismatch Repair Proteine, weil im Alltagleben gehen wir davon aus, dass ein gesunder Organismus auch bösartige oder maligne Zellen entwickelt. Und diese Zellen sind aber die, die tagtäglich vom Immunsystem eliminiert werden. Und es gibt einen Mechanismus, die dann schlecht gelaufene Teilungsmechanismus repariert, dieser sogenannte Mismatch Repair Mechanismus. Ja. Und wenn aber ein Defekt in diesem Mechanismus entsteht, ja, und durchaus möglich, dass dann die Zellen halt schaffen, solide Tumoren zu bilden. Und bei manchen Patienten ist dieses System halt besonders stark ausgebildet. Und wenn dieser Mismatch-Reparaturmechanismus halt defekt ist, nennt sich als Mismatch-Repair-Defizient, also defiziente Mismatch-Repair-System. Und wenn das vorhanden ist, dann werden von der DNA erhöht Mikrosatelliten, also so erhöht DNA-Brüche, die nicht richtig kodiert sind, entstanden. Und durch diese erhöhte Mikrosatellitenkonzentration werden diese Tumoren für eine Immuntherapie deutlich vulnerabel. Das heißt, besonders diese Tumoren und diese Patienten sind für eine Immuntherapie deutlich besser geeignet, weil es hier deutlich mehr Satelliten, Mikrosatelliten und deutlich mehr abartige Proteine, nämlich abartige Antigene, in dem Fall gebildet werden. Und wenn ich mehr abartige Antigene bilde, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mein Tumor vom Immunsystem schneller und besser erkannt wird. Weil hier geht es ja um das Immunsystem. Immunsystem muss einen Tumor erkennen und wenn ein Tumor mehr Antigen oder mehr Mutationen aufweist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dieser Tumor vom Immunsystem besser und schneller und langhaltiger erkannt wird.
Also das ist ja auch so eine Beobachtung, eigentlich auch, die man in der Onkologie schon gemacht hat, weil wir auch geredet haben über Seneszenz des Immunsystems oder so. Im Endeffekt, je älter ich werde, desto mehr akkumuliere ich im Endeffekt diese Mikrosatelliten-Instabilität, was ja im Endeffekt, das sind immer so Dinukleotide und die werden einfach dann unsauber abgelesen, dadurch werden sie vergrößert, dann kommt es auch zu Verschiebungen und dann stehen im Endeffekt Neoantigene. Und wenn das Immunsystem gut funktioniert, dann werden die halt sozusagen weggeräumt, unter Anführungszeichen. Wenn nicht, dann akkumuliert man einfach mehrere Mutationen aufeinander. Und jetzt haben wir eh schon gesagt, also PD-L1-Expression ist ja teilweise auch in der Zulassung drinnen, weil sie auch in den Studien so getestet worden ist. Gerade im Kolonkarzinom gibt es ja auch die Mikrosatelliteninstabilität, die man testet, wo man ja sagt, ist das irgendwie high.
Ja. Zervikal, genau, Zervikal-CA, Kolon-CA im gastrointestinalen Bereich.
Und da gibt es auch eine genetische Prädisposition, das wäre dann das Lynch-Syndrom, ja, was da auch dafür sprechen würde. Max, kannst du vielleicht einmal erklären, was da eigentlich jetzt passiert, wenn ich da mit einem monoklonalen Antikörper reingehe und jetzt sozusagen einen von diesen genannten Oberflächenmoleküle blockiere, also PD-1, PD-L1 oder eben zum Beispiel CTLA-4. Was passiert da? Was macht da die T-Zelle oder beziehungsweise was passiert da?
Also ich kann es ganz einfach da erklären, damit man nicht jetzt zu viel in die Biomarke hineingeht. Weil es ist ja immer so, wir haben Theorien und diese Theorien stimmen ja dann auch oft gar nicht. Also wenn man dieses eine Foto herzeigt mit diesen High Tumor Mutational Burden, müsste das Kleinzellig ja unglaublich ansprechen. Auf Immuntherapie tut es etwas bei ganz bestimmten Tumoren. Aber all diese Theorien kann man durch viele Dinge wieder widerlegen. Es ist natürlich die Entwicklung und bei gewissen Patienten funktioniert es, bei manchen nicht. Auch die Biomarker sind so eine Sache. Beim Lungenkarzinom haben wir halt diesen PD-1-Rezeptor, den wir messen können, wo wir sagen, wenn der hochpositiv funktioniert, auf der anderen Seite, wenn der negativ ist, gibt es genug Patienten, die genauso profitieren davon. Es ist halt eher in die Richtung. Dann gibt es andere Biomarker. Aber ich möchte eigentlich nicht so tief hineingehen aus dem Grund, weil wir einerseits ja heute eher oberflächlich besprechen, bisschen, oder nicht oberflächlich ist der falsche Ausdruck, aber ein bisschen breiter gehen und nicht auch eine Missinformation bringen, weil oft habe ich auch Patienten, mit denen ich das dann bespreche und die beginnen über die T-Zelle da stundenlang zu besprechen, aber schlussendlich habe ich auch keine Antwort drauf. Wir wissen, dass jeder Mensch ein körpereigenes Immunsystem hat, das erkannt wird, also die antigenpräsentierte Zelle schaut immer herum, wo sind böse Zellen, wo sind onkologische Zellen, erkennen die, und da ist dieser Pathway PD-1, PD-Lines ein ganz wichtiger, und können dann eben auch die antigenpräsentierende Zelle, die T-Zelle informieren und sagen, hoppala, du, da ist eine Krebszelle, die gehört raus. Die Krebszelle ist natürlich sehr intelligent und blockiert auch diesen PD-1, PD-Lines Pathway, weil dadurch das Immunsystem hinuntergefahren wird, dass die Krebszelle erkannt wird. Und durch die Blockade wird das Immunsystem reaktiviert. Das heißt, ich mache mit einem PD-1, PD-Lines Inhibitor, versuche ich das System wieder reaktivieren. Und dadurch sehen wir manchmal auch, also durch diese Reaktivierung dieses Rezeptors, erkennen wir immer wieder Patienten, dass die eine überschießende Immunsystemreaktion haben. Das heißt, da sieht man den Nebenwirkungen, sieht man aber auch an der Reaktion dem Tumor gegenüber. Wir sehen bei Lungenkarzinomen, wenn wir nur Immuntherapie einsetzen, bei bis zu 10% Pseudoprogressionen, dass der Tumor im ersten Monat vollkommen anschwillt, groß wird, Symptome macht. Das heißt, alle Kriterien, die wir aus der Onkologie kennen, symptomatischer Progress, sofort Therapieabbruch, stimmt bei der Immuntherapie alleine aus unserer Erfahrung überhaupt nicht. Das heißt, der Tumor kann anschwellen und einen Monat später ist er dann deutlich kleiner. Macht auch die Schwierigkeit, wer hat den Hyperprogress, dass der Tumor anschwillt und dann auch weiter anspringt, der deutlich seltener ist als der Pseudoprogress, den wir sonst sehen. Das heißt, wie funktioniert das? Ich kann aber auch keine Arbeit nennen. Wir haben ein paar Daten publiziert diesbezüglich, der mir diesen Mechanismus des Pseudoprogresses in Form so erklären kann, theoretisch ja, aber irgendwelche Testmethoden erklären kann, wer hat den Pseudoprogress, wer hat den Hyperprogress. Das würde sich ja, wenn ich es verstehe, könnte ich darauf reagieren. Ich verstehe es aber selber nicht. Darum möchte ich nicht sagen, was ich weiß, sondern ich kann sagen, über den Pathway funktioniert's. Wir können beim Lungenkarzinom sagen, wer höher diesen PD-L1-Rezeptor ausgeprägt hat, spricht besser auf die Therapie an. Heißt aber nicht, dass das hin sicher ist, sondern eher wahrscheinlicher. Und die Negativen eher unwahrscheinlicher.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du machst, weil es gibt ja auch Zulassungen, wo das nicht getestet wird. Und da müssten ja auch Patienten drinnen sein, die ja diesen Surrogatparameter ja nicht exprimieren. Und die sprechen ja trotzdem an. Also, und es gibt auch Leute, die das exprimieren und dann trotzdem nicht ansprechen. Es ist ja nicht so, dass es 100% ist. Also wir haben da eine Näherung, eine statistische, aber es ist keine Conditio sine qua non, glaube ich. So kann man das irgendwie zusammenfassen. Wir haben jetzt schon ein paar so Epitope genannt. Das CTLA-4 haben wir auch schon erwähnt. Das ist im Endeffekt genau dasselbe Prinzip letzten Endes, dass ich in diese Aktion zwischen Tumorzelle und T-Zelle eingreife. Vielleicht nochmal, um auch zu zeigen, was das für ein expandierendes Feld ist. Eschegül, wie viele, jetzt haben wir drei so Epitope genannt, aber es ist ein stetig expandierendes Feld, man kommt da gar nicht nach. Also ich glaube, wenn ihr beim ASCO seid, also wird euch schwindelig, oder? Da gibt es ja dann plötzlich hunderte Apps direkt. Also was ich jetzt noch weiß, ist Lag-Free, und dann gibt es auch noch ein paar, die in Entwicklung sind. Wie viele sind denn da ungefähr, damit man so ein Gefühl den Zuhörern geben kann?
So, ich glaube, mindestens 50, die derzeit in diversen klinischen Studien getestet werden. Aber wenn du mich explizit fragst, nach der Zulassung, dann sind es eben CTLA-4 und PD-1 und PD-L1-Inhibitoren. Und seit vor kurzem haben wir eine Zulassung für ein Anti-LAG-3, Antikörper für Melanome. Ja, also das sind die Checkpoint-Inhibitoren, die derzeit zugelassen sind, und viele sind derzeit in Entwicklung, also wirklich Unmengen. Ja, also Vista, OX40, TIGIT, TIM3, also das sind unterschiedliche, wo Phase 3 Studien derzeit sogar in Rekrutierung sind. Ich glaube, in den nächsten 2 bis 3 Jahren werden wir zusätzliche Immuncheckpoint-Inhibitoren sehen, beziehungsweise unterschiedliche Kombinationen, weil diese Checkpoint-Inhibitoren werden mit unterschiedlichen CTLA-4 oder mit unterschiedlichen PD-L1 oder PD-1-Inhibitoren kombiniert. Aber auch hinsichtlich des PD-1 oder PD-L1 ist noch nicht jetzt alles vorbei. Es kommen jetzt die Next Generation PD-1 und PD-L1-Inhibitoren mit unterschiedlichen und mit mehr klügeren sozusagen Designs. Tislelizumab zum Beispiel ist eine neue Substanz, die ich sehr spannend finde, weil sie haben eine bessere Herstellung bzw. ein anders designiertes System, wo die Makrophagen deutlich weniger aktiviert werden und somit ist laut Hypothese führt das weniger Hyperprogression unter die Tislelizumab-Therapie und wir sehen von vielen klinischen Studien, wo Tislelizumab untersucht wurde, dass sogenannte Hyperprogression deutlich weniger vorgekommen ist. Also das heißt, es sind viele derzeit in Entwicklung und in Erprobung, aber die CTLA-4 und PD-1, PD-L1-Axis ist auch noch nicht vorbei und diesbezüglich sind neue Substanzen derzeit auch in Entwicklung.
Genau, es ist nur spannend, dass wir teilweise auch schon, wir haben Studien laufen, wo wir mit einem Antikörper mit zwei Rezeptoren abdecken. Also jetzt haben wir eine Studie laufen, wo wir TIGIT und PD-1 gemeinsam abdecken. Das heißt, wir haben einen sogenannten Bispecific Antibody. Recht cool, du schneidest den Antikörper in der Mitte durch, biegst den einen Schenkel auf den anderen drauf und hast mit einem Antikörper zwei Targets abgedeckt. Wir verwenden die Bispecific Antibodies zum Beispiel mit Amivantamab schon bei Insertion 20, kommt auch bei der Osimertinib-Versagen bei den EGFR-TKIs, wird das sicher bald kommen. Auch da in der Indikation, also Bispecific Antibodies sind schon im Einsatz, aber gerade bei der Immuntherapie kommt das auch, dass dann also nicht nur ein Target ist, sondern zwei Targets mit einem Schuss attackiert werden. Da gibt es also auch Mischungen. Das wollte ich noch hinzufügen.
Ja, es gibt eine Reihe von diesen bivalenten Antikörpern, finde ich total spannend, sowohl von der Biotechnologie, auch in der Hämato-Onkologie, wenn ihr die verwendet, wo man sozusagen auch noch einmal beim nicht soliden Zustand eines Tumors ja auch noch einmal die Tumorzelle mit der T-Zelle in engeren Zusammenhang bringt.
Und dann noch zusätzlich, also wie gesagt, das mit der CTLA-4 und PD-1-Axis noch nicht vorbei, habe ich also vielleicht noch eine zusätzliche Information. Der Applikationsweg wird sich hoffentlich auch bald ändern, weil zum Beispiel für Atezolizumab haben wir eine Zulassung für eine subkutane Injektion und das würde für HCC bereits zugelassen und soweit ich weiß, sind weitere subkutane Applikationen für Pembro und Pembrolizumab und Nivolumab bereits in Entwicklung. Also das heißt, die Substanzen, die wir gut kennen und die bald nicht mehr im Patent sein werden, werden unterschiedliche Applikationswege auch geben. Das finde ich auch sehr interessant, so ähnlich wie Rituximab oder Trastuzumab, also so eine ähnliche Entwicklung, die wir von den anderen monoklonalen Antikörper beobachtet haben.
Ich wollte doch eins hinzufügen, also die Mehr besagt ja, und ich habe halt auch mal jemanden aus dem Entwicklungsteam mal kennengelernt, aber die Mehr besagt ja, dass ja zum Beispiel einer von diesen PD-1-Inhibitoren ja lange in der Schublade gelegen ist, weil diese Beobachtung dieses Anschwellens des Initialen ja auch im Tiermodell beobachtet worden ist und da hat man sich gedacht, oh mein Gott, der Tumor wird ja noch größer, also die ganze Hypothese funktioniert nicht und dann ist der angeblich ja jahrelang auch herumgekugelt in einer Tiefkühltruhe und wurde nicht weiterentwickelt, bis man dann im Endeffekt auch noch weitere Daten gewonnen hat, dann gesehen hat, dass es ein valider oder ein sehr vielversprechender Therapieansatz ist. Und du hast ja auch gesagt, im Endeffekt hat ja auch irgendwie, ist ja nicht so ohne, wenn ich jetzt zum Beispiel also diese Bremse eigentlich rausnehme, die Tumorzelle macht, mit der sich das Immunsystem blockiert. Also das ist ja im Endeffekt, ja, man löst ja im Endeffekt die Bremsen los im Endeffekt. Man hat auch überschießende Nebenwirkungen, die man dann auch immunmediiert sind. Das finde ich immer ganz spannend. Ich zeige das gerne in meinen Vorlesungen her. Es gibt ja auch entsprechende Mäuse, bei denen man die Gene ausgeschaltet hat. Die kriegen ja auch alle Autoimmunerkrankungen, also sehr ähnliche Phänomene, wie man sie auch beim Patienten sehen kann. Ja. Also das ist irgendwie sehr, sehr spannend, also wie viel man da eigentlich auch von den Mäusen gelernt hat und wie man das auch vice versa irgendwie auch anwenden kann. Ja. Also wir haben jetzt vor allem über Checkpoint-Inhibitoren gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere immuntherapeutische Ansätze oder immunonkologische Ansätze. CAR-T-Cell-Therapie ist auch so in aller Munde oder Tumorimpfstoffe sind auch schon, also gerade beim Pankreaskarzinom gab es davor, glaube ich, vor 2 Jahren so eine sehr breit diskutierte, sogar in den Boulevardmedien zitierte Arbeit oder ein Abstract, das da präsentiert worden ist. Vielleicht Aishagül, vielleicht kannst du mal auch sagen, was so der Unterschied ist, du als Hardcore-Onkologin, wie unterscheiden sich diese Ansätze da?
Immuntherapie ist ein großer Begriff, nicht? Also es sind unterschiedliche sozusagen Ansätze, die zur Immuntherapie gehören und Checkpoint-Blockade ist ein Teil davon, also Checkpoint-Blockade, die wir durch die monoklonalen Antikörper erreichen. Und es sind zum Beispiel KT-Zellen, die du gerade erwähnt hast, also so Chimeric Antigen Receptor. Also das würde in erster Linie für die hämatologische Erkrankungen entwickelt. Und hier geht es darum, dass die körpereigene sozusagen T-Zellen entnommen wird und wieder modifiziert wird durch gentechnische Methoden. Und zu diesen T-Zellen wird eine entsprechende oder wird ein Target-Antigen eingekoppelt, somit nach der Reinfusion im Körper diese T-Zellen, diese Antigen finden und dadurch eben den Tumor eliminieren können. Also somit als zukunftsversprechende Methode und hat in einigen hämatologischen Erkrankungen gut funktioniert, aber eine sehr komplizierte Methode, braucht wirklich gut spezialisierte Zentren und eine teure Methode und vor allem braucht man dafür wirklich eine verlässliche Marker. Also wir haben in der soliden Onkologie bisher mit den KT-Zellen leider wirklich sehr wenig Erfahrung. Also in jeder Entität gibt es gerade viele Bemühungen, unterschiedliche eben Marker sind derzeit in Anwendung, aber man muss halt hier wirklich einen verlässlichen Marker finden. Also für die hämatologische Erkrankungen ist das halt leichter zu erreichen. Es gibt Zulassungen für DLBCL zum Beispiel, die in erfolgreicher Anwendung ist. Die onkolytische Viren gibt es, so wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, dass man Sarkom-Patienten mit eben intratumorale Staphylokokken-Lösung behandelt hat. So eine ähnliche Logik eigentlich, zum Beispiel die Melanome kann man mit onkolytischen Viren behandeln. Also mit modifizierten Viren hat man die Möglichkeit, lokal die Tumoren zu töten und dadurch halt deutlich mehr Antigene zu freisetzen, damit diese Tumoren weiterhin von T-Zellen besser erkannt und eliminiert werden. Also das sind unterschiedliche Methoden und viele unterschiedliche Therapien für die unterschiedlichen Tumorerkrankungen sind derzeit in Erprobung, aber außer Checkpoint-Inhibitoren muss man sagen, dass in der soliden Onkologie haben wir kaum Zukunftsperspektive in der näheren Zukunft.
Also in der Hämatologie ist das ja eigentlich schon wieder toll. Ich habe da mal einen Vortrag gehört von Professor Jäger. Also es ist ja mittlerweile schon fast ein Standard. Es gibt auch schon mehrere Zentren.
Das ist auf jeden Fall Standard, aber für die soliden Onkologie sehe ich nicht wirklich Licht in dem Tunnel in der kürzester Zeit.
Also ich glaube, der Vorteil bei der Hämato-Onkologie ist, dass man ja alles in Lösung hat, ja, und dann auch diese, sagen, die Tumorzellen und die T-Zellen irgendwie besser oder näher aneinander kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Hobby-Hepatologe an das hepatozelluläre Karzinom denke, dann ist das meistens auch sehr gut eingepackt durch eine starke bindegewebige Kapsel, also durch die Fibrose, in der das entsteht, das ist ein bisschen schwieriger hinzukommen. Magenkarzinom, glaube ich, hast du auch dasselbe Problem, dass das Stroma rundherum auch irgendwie relativ groß ist. Lungenkarzinom, denke ich mir, wird man auch ähnliche Probleme haben, aber ich glaube, die Liste ist ja lang. Also, aber es sind im Endeffekt Beispiele dafür, dass ich sagen, das Prinzip der Immunonkologie ist, glaube ich, ein etabliertes System, dass das nicht mehr wegzudenken sein wird aus der Onkologie. Und ich glaube auch, dass das zu Recht, wie du erwähnt hast, mit dem Nobelpreis vor 5 Jahren eigentlich auch relativ rasch geadelt worden ist, wenn man sich überlegt, wann die erste Zulassung war, wann der Nobelpreis vergeben worden ist. Also das ist ja wirklich toll. Wir haben jetzt, haben wir geredet, also einerseits über die Expression von DL1 im histologischen Schnitten. Manchmal beruhte auch die Zulassung ja auch darauf, oder auch die Mikrosatelliteninstabilität haben wir genannt. Ist das eigentlich schon in der Routine angekommen? Gibt es so eine Reflextestung, dass eben Tumore, wenn ihr da zum Beispiel ein Lungenkarzinom biopsiert, ja, wird das automatisch getestet? Wie schaut das da aus, Marc?
Also beim Lungenkarzinom haben wir ja in 2 Dingen eine Vorreiterrolle bekommen. Das war vorher am Anfang überhaupt nicht so zu erwarten. Wir haben einerseits enorme Fortschritte bei der zielgerichteten Therapie, aber auch bei der Immuntherapie. Bei einer Erkrankung, die früher vollkommen nach 6 Monaten eigentlich zu Ende war, 6 bis 8 Monaten, und jetzt mit der Immuntherapie und mit der zielgerichteten Therapie enorme Fortschritte gemacht. Es gibt doch einen Kollegen, der gesagt hat, er braucht nur am Leiberl riechen vom Patienten, geht mit der Nase hin und riecht da mal dran und sagt, wenn er Raucher ist, kriegt er Immuntherapie, wenn er nicht Raucher ist, kriegt er eine zielgerichtete Therapie. Das ist ganz banal dargestellt, ist minimal richtig, aber wir sehen, dass wir vor allem bei Ex-Rauchern vor sehr häufig die Immunchemotherapie einsetzen, da vor allem jetzt in der ersten Linie Pembrolizumab einsetzen, wenn die PD-L1-Expression ganz hoch ist zum Beispiel, oder dann die Wahl haben zwischen PD-L1-Inhibitor plus Chemotherapie, wenn das eben nicht so ausgeprägt ist. Zusätzlich müssen wir vorher die zielgerichtete Therapie ausschließen. Vor allem hier EGFR, ALK, ROS1 sind so ein paar Parameter, die vor allem eher beim Nieraucher oder leichteren Raucher zu finden sind. Natürlich gibt es aber auch Überschneidungen und dadurch ist es sehr schwer zu sagen, dass diese Theorie Nieraucher eher das, Raucher eher das. Wir sehen aber auch, dass die Nieraucher nicht so gut auf die Immuntherapie ansprechen als die Raucher generell. Aber da hilft uns das BDD1 in der Situation und darum ist diese Reflextestung, auf die du angesprochen hast, ganz wichtig und in allen Recommendations drinnen und auch in Österreich vollkommen umgesetzt. Das heißt, wir testen nicht nur Spätstadien, sondern genauso auch Frühstadien und setzen deshalb auch, wenn jemand zum Beispiel keine Mutation aufweist, eine Immuntherapie schon in der ersten Linie im Stadium 4, aber auch im Early Stage ein. Und was das Faszinierende da ist, wenn wir jetzt Patienten, die wir vorher mit Chemoimmuntherapie behandeln, dann operieren, auf einmal eine Pathological Complete Remission, unvorstellbar früher beim Lungenkarzinom, wo mich am Anfang 2020, wenn wir die ersten routinemäßig schon in Studien behandelt haben, anruft die Pathologin, du Max, was hast du da gemacht? Vorher war ein Tumor drin, jetzt ist nichts mehr drinnen und schreibt PT0, N0, R0 hinein. Das haben wir halt so nicht gehabt und das ist extrem faszinierend. Also wenn wir da Patienten neoadjuvant mit Chemoimmuntherapie behandeln, vorher mit der Reflextestung sehr genau selektionieren, wer was soll bekommen, auch im Early Stage und dann richtig behandeln, ist diese Testung ganz wichtig. Die richtige Therapiewahl spart Kosten auch insofern, dass wir Patienten, die eine zielgerichtete Therapie bekommen sollten, keine Immuntherapie geben und nicht wie Wasser einfach an alle verteilen, sondern sehr, sehr selektioniert in die Therapie einsteigen.
Du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt gemacht, dass sich das nicht sozusagen gegenseitig ausschließt, sondern also die zielgerichtete Therapie, also die Anzahl an Molekülen, die wirklich so Targeted Therapies sind von Small Molecules, die sich ja auch stetig wachsen. Da kommt ja auch jedes Monat irgendwas dazu. Also wenn man sich auch die Zulassungen anschaut durch die Europäische Kommission oder die Empfehlungen auf der EMA-Homepage, da ist ja auch jedes Monat eigentlich ein neues Molekül dabei. Wir haben über vorher Mikrosatelliten geredet oder Mikrosatelliteninstabilität. Das ist ja vor allem auch beim Kolonkarzinom. Gibt es ja auch entsprechende Zulassungen. Gibt es da noch andere Moleküle oder andere Biomarker, die erhebt irgendwie in diesen gastrointestinalen Tumoren?
Also MSI ist auf jeden Fall ganz ausschlaggebend und vor allem in jedem Stadien, also nicht nur im metastasierten Stadium, sondern auch in früheren Stadien. Das hat einen prädiktiven Marker für eine bessere Prognose und mit wenig Wirksamkeit von Chemotherapie. Und somit besonders bei Stadium 2 von Kolorektal-CA kann ich meine Entscheidung für eine adjuvante Therapie basierend auf MSI entsprechend gestalten. Also somit ist das ganz wichtig, dass das bestimmt wird. Und für Magen und Ösophagus ist das genauso wichtig, weil, wie Max gerade gesagt hat, gibt es auch im gastroösophagealen Bereich Studien, wo die Patienten MSI-High, und die sind gar nicht so wenig, also bis zu 20% kann das vorkommen. Wenn die Patienten neoadjuvant mit Immuntherapie behandelt werden, können sie bis zu 60% eine pathologische komplette Remission aufweisen. Also die Zahlen sind wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und das ist natürlich für jede Entität anders. Ja? Also für Brust spielt das nicht wirklich eine Rolle und für Ösophagus oder Platinepithelkarzinomen allgemein auch deutlich weniger. Aber wie Cervix oder Kolorektal oder Magen-Adenokarzinom, das sind dann die Entitäten, wo MSI halt eine Rolle spielt. Für Magen kann ich dann auch noch zusätzlich EBV erwähnen. Epstein-Barr-Virus kommt zu etwa in 3% der Fälle und das kann die Aussagekräftigkeit einer Immuntherapie ansprechen, eben im Vorhinein schon zeigen. Also somit EBV kann auch ein nützlicher Marker werden. Ja. Aber das ist natürlich eine allgemeine Frage. Für jede Entität muss man das separat betrachten.
Da gibt es keine globale Antwort sozusagen, wie wir sie alle gerne hätten.
Für jede Entität ist also für Pankreas zum Beispiel BRCA-Mutation soll, weil dafür haben wir ja auch therapeutische Konsequenzen. Oder für HCC gibt es FGFR, also Fusionen. Also wirklich jede Entität hat besondere Merkmale. Und somit ist diese Biomarkerfrage für jede Entität unterschiedlich zu beantworten.
Andersherum, gibt es irgendwelche Faktoren, die Wirksamkeit von Checkpoint-Inhibitoren beeinflussen? Mir schwebt im Prinzip Darmflora vor, weil ich das immer wieder lese. Max, du hast da viel Erfahrung.
Na, wir haben eine Studie diesbezüglich gehabt, um zu schauen, ob anhand des Stuhls, an der richtigen Mischung der Bakterien festgestellt werden kann, ob die Immuntherapie besser anspricht oder nicht, und haben bei gewissen Keimen gesehen, die sprechen besser an. Natürlich wäre der nächste Schritt, die richtige Darmflora im Darm hervorzurufen, um dann die Wirksamkeit noch besser zu machen. Da gibt es Studien, wo Darm transplantiert wird. Das heißt, ein Patient spricht super an, Stuhl wird genommen, dem anderen dann koloskopisch zugefügt. Und ob das sich durchsetzen wird, könnte klappen. Es ist halt ein multifaktoreller Punkt, weil du auch gesagt hast, wer spricht besser an, wer spricht nicht an. Wir können zum Beispiel sagen, ein EGFR-mutierter Patient, der gut auf die zielgerichtete Therapie anspricht, spricht eigentlich nahezu kaum auf die Immuntherapie an. Gerade PD-L1 negativ, kaum ein Ansprechen zu erwarten im Bereich unter 1%. Also wir können schon Faktoren hernehmen, wo wir abschätzen können, jemand spricht an, jemand spricht nicht an, aber wir haben halt selten 100%. Wir wissen zum Beispiel STK11, Keep One, sind so ein paar Situationen, wo wir sagen, möglicherweise sollen wir da zurückhaltend sein, aber es schließt sie nicht aus. STK11 Keep One verläuft einfach schlechter, aber schließt die Immuntherapie in keinster Weise aus. Aber EGFR würde ich sehr zurückhaltend sein, zum Beispiel in der Situation mit einer Gabe in Immuntherapie. Und dann gibt es eben wieder prognostische und prädiktive Faktoren. Wir wissen zum Beispiel vor der Immuntherapie-Ära, PD-L1 hochpositive haben einen extrem schlechten Verlauf, gesamte Überleben schlecht. Aber wenn wir sie richtig behandeln, überleben sie deutlich besser. Das heißt, prognostisch prinzipiell ohne Therapie schlecht, prädiktiv super Parameter. Und das ist halt, da entwickeln wir uns immer mehr. Aber manchmal stecht man halt in eine Läsion hinein, PD-L1 hochpositiv, dann stecht man in einen anderen Teil der Läsion hinein, dann kann es deutlich niedriger sein. Und das macht die Beurteilung und auch die Abschätzung extrem schwer.
Also es gibt auch eine gewisse Heterogenität in der Expression von Tumormarkern. Ne?
Und die Tumor auch selber, Heterogenität von den Tumorzellen. Die Targeted Therapy, da sind die Tumore viel homogener. Bei den Patienten, bei den klassischen Rauchertumor sehen wir enorme Heterogenitäten, die manchmal auch ein paradoxes Ansprechen, dass Läsionen ansprechen, manche nicht. Das macht es wirklich schwer.
Ich glaube, wir lernen wahnsinnig viel mit der Zeit, weil jetzt Big Data kommt. Also es sind sehr viele weltweit, viele Patienten, die mit Immuntherapien behandelt werden. Und es sind wahnsinnig viele unterschiedliche Faktoren anscheinend, die das beeinflussen, weil wir haben hier letztendlich mit Immunsystem zu tun. Das heißt, etwas, was Immunsystem beeinflusst, wird die Wirksamkeit von Immuntherapie auch beeinflussen. Also es war eine sehr interessante Arbeit. Vor ein paar Monaten ist es erschienen, wirklich ein paar hundert, so mehr als 1000 Patienten haben sie untersucht. Die Patienten, die Immuntherapie ab 16 Uhr bekommen haben, haben deutlich weniger angesprochen oder weniger Wirksamkeit gezeigt im Vergleich zu Patienten, die das tagsüber bekommen haben. Und die Autoren glauben, das hat mit Immunpriming zu tun, weil das Immunsystem sich ja in den Abendstunden eher sich verschwächt. Ja. Das heißt, es ist eine ganz banale Sache, eine simple Sache, also die Uhrzeit der Verabreichung der Therapie, aber anscheinend auch das kann eine Rolle spielen. Das heißt, also Mikrobiom hat Max gerade angesprochen, das ist ein äußerst spannendes Thema. Ich glaube, in der näheren Zukunft werden solche Shakes kommen, weil diese Fecal Microbiome Transplant, das finde ich schon ein bisschen eine komplizierte, das ist natürlich für die wissenschaftliche Entwicklung gut, dass das jetzt damit begonnen ist, ja. Und sobald wir dann sehen, dass bestimmte sozusagen Strains mit der Wirksamkeit von Immuntherapie zu tun haben, denke ich schon, dass wir das in der Zukunft den Patienten gemeinsam mit Immuntherapie verschreiben, dass sie das halt zeitgleich einnehmen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder Diet, wie viel wir das mit der Ernährung beeinflussen. Das ist die häufigste Frage, die von den Patienten kommt und sicherlich auch eine Rolle spielt. Also diesbezüglich wissen wir nicht viel, aber das ist sehr viel jetzt in Wissenschaft, derzeit in Erprobung und hinsichtlich des Makrobioms glaube ich schon, dass in der näheren Zukunft deutlich klare Ergebnisse herauskommen wird und dass unsere Behandlung auch sich ändern wird. Ja.
Das Mikrobiom ist ja sehr spannend, auch so eben so aus der Gastroenterologie und Hepatologie kommend. Das ist ja auch so ein Prinzip, das man bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen eigentlich schon seit, glaube ich, 10, 20 Jahren verwendet. Professor Högener aus Graz und die Patricia Klump sind ja da irgendwie federführend. Auch bei Patienten mit Clostridium difficile assoziierter Colitis, da wird das ja auch eingesetzt. Das ist auch so eine Rescue Therapy. Und das ist irgendwie, was ich ja so spannend finde daran, ist, dass ja eigentlich Checkpoint-Inhibitoren werden ja parenteral verabreicht. Also IV oder eben subkutan appliziert, wie du gesagt hast am Beginn. Aber das Mikrobiom ist durch das Darmepithel nicht abgegrenzt, aber trotzdem muss es ja irgendwie das Metabolom ändern oder so. Also ich glaube, da werden wir noch sehr viel erfahren und das ist natürlich, wie auch gesagt, ist ein bisschen problematisch. Also ich habe mir diese Vorträge angehört von den genannten Kollegen, verfolgt das ja auch immer wieder und da gibt es ja auch ganz spannende Analysen, dass man eben zum Beispiel auch sich anschaut, welche Donors funktionieren sehr gut, was haben diese Donors gemeinsam, welche Strains haben die da, wie schaut da das Mikrobiom aus, was haben die gemeinsam und so. Und du hast auch angesprochen, der zirkadiane Rhythmus, da gab es ja auch schon vor 15 Jahren eine Arbeit in Cell, da hat man sich auch gezeigt für die klassische zytotoxische Chemotherapie, wo man auch gesehen hat, im Endeffekt so cisplatin-basierte Therapien sprechen unterschiedlich gut an, ob ich sie um 8 Uhr in der Früh oder um 8 Uhr am Abend gebe. Also das ist eigentlich auch eine sehr, sehr interessante Beobachtung, wo man sich auch denkt, das muss ja irgendwas mit dem Immunsystem zu tun haben, wo wir eigentlich auch wieder dabei wären. Aha, es gibt einfach, das Immunsystem spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle bei der Tumor Surveillance. Weil wir jetzt schon dabei waren, und ich gerade das Stichwort gesagt, zytostatische Chemotherapie, gibt es da im Endeffekt auch so Ansätze, wo man das miteinander kombiniert, so klassische Tumortherapien wie Bestrahlung oder eben auch eine zytostatische Chemotherapie? Ist das auch ein Weg, dass man das irgendwie kombiniert?
Also nur jetzt unser Studienportfolio anzuschauen, wir kombinieren Immuntherapie mit allem. Mit Operation, Strahlentherapie, mit Anti-Drug-Conjugates, Chemotherapeutikern in Studien, aber auch in der Routine natürlich schon mit allem Strahlentherapie und Chemotherapie-Kombination. Da gibt es natürlich Zytostatiker, die nicht so gut funktionieren, Zytostatiker, die besser funktionieren. Und auch mit der Strahlentherapie scheint das recht gut zu funktionieren. Da ist auch ein synergistischer Effekt da. Auch mit Datotumab deruxtecan zum Beispiel oder solchen Substanzen mit diesen Anti-Drug-Conjugates, wo die Patienten immer ganz staunen, dass wir diese Worte überhaupt aussprechen können. Aber das ist wirklich toll, was sich da abspielt. Also da es gibt nichts, was nicht kombiniert wird, muss man ganz ehrlich sagen. Zielgerichtete Therapie mit den klassischen EGFR-TKIs, ALK-Inhibitoren, scheint nicht so gut zu funktionieren. Da gibt es auch hohe Pneumonitis-Raten. Das scheint nicht zu empfehlen, aber zum Beispiel KRAS-Inhibitoren scheinen wieder gut zu funktionieren. Also da tut sich sehr viel.
Wie ist es jetzt abseits von der Lunge? Kannst du da auch ähnliche Erfahrungen berichten?
Genau so, ja. Aber man muss sagen, es sind auch sehr viele Zulassungen von Immuntherapien, die nur gemeinsam mit der, und Erkenntnisse von Immuntherapien, die nur gemeinsam mit der Chemotherapie sind. Also das heißt, abseits der Lunge, glaube ich, gibt es wenige Entitäten, wo Immuntherapien alleine, beziehungsweise in Monoform verabreicht werden. Es ist meistens, also außer MSI-Bereich, ist das meistens die Kombination mit einer Chemotherapie. Und die Kombination von Strahlentherapie wird jetzt in mehreren unterschiedlichen Entitäten in resektablen Setting untersucht und da sehen wir bald Ergebnisse.
Also im Endeffekt kann man sagen, es gibt eine Verschränkung zwischen der Immuntherapie oder immunbasierten Therapien mit klassischen Therapien, die man eigentlich schon seit Jahrzehnten kennt und das wirkt nicht, ist nicht ausschließend, sondern es wirkt im Endeffekt synergistisch. Kann man das so zusammenfassen?
Ja.
Okay, jetzt meine allerletzte Frage an euch beiden. Wo seht ihr eigentlich die größten Herausforderungen im Bereich der Immunonkologie? Wo sagt ihr, das ist ein heißes Thema, daran wird extrem geforscht oder das sind so diese Stresspunkte, wo man jetzt sich darauf fokussieren muss? Wo geht die Reise hin?
Also für eine Zulassung brauchen wir meistens eine größere Studie, eine Phase 3 Studie. Aber wenn wir mehr und mehr auf die Biomarker konzentrieren, dann wird die Anzahl von Patienten deutlich kleiner, die diese Biomarker-Positivität aufweisen. In manche Entitäten, NTRK zum Beispiel, ja, die sogenannten NTRK-Inhibitoren sind äußerst gut wirksam. Aber so wie wir wissen, ist das weniger als 1% der Patienten vorhanden. Das heißt, Durchführung der klinischen Studien wird extrem schwierig sein in der näheren Zukunft, vor allem wenn man halt die unterschiedlichen Kombinationen auch probieren möchte. Und nachdem Onkologie ein extrem schnell, ein rapid changing field, nicht? Wir testen ein Medikament für eine Entität oder für eine Indikation und bis die Studienergebnisse rauskommen, hat sich der Standard bereits geändert und somit Kontrollgruppe, die du in dieser Studie implementiert hast, ist nicht mehr die aktuelle Kontrollgruppe. Das ist auch eine Herausforderung. Also das heißt, es ist gut, dass es sich sehr viel tut, ja, aber auf der anderen Seite muss man schon halt neue Statistiken, neue Studiendesigns, glaube ich, sich überlegen, weil bald wahnsinnig schwierig wird, klinische Studien durchzuführen.
Ja, vor allem kann man nicht erwarten, dass für jede Kombination doppelblind irgendwie 200 Patienten randomisiert werden können. Ja.
Das wird nicht gehen. Ja.
Aber NTRK ist ja auch sehr interessant, weil das ja eigentlich so eine tumorunabhängige Zulassung ist.
Genau, tumoragnostisch, aber die Frage ist jetzt, ob es sich auszahlt, das zu bestimmen für Gastrointestinaltumoren allgemein, würde das eins von 500 Patienten, würde es nachgewiesen. Aber wenn das vorhanden ist, ist das eine wahnsinnig gute Sache für den Patienten. Ja? Und wenn ich dann einen NTRK-Inhibitor mit irgendwas kombinieren will und daraus eine Studie durchführen möchte, ist das natürlich deutlich schwieriger, alleine vom Patientenanzahl her.
Max, beim Lungenzellkarzinom, was ist denn da noch das Spannende vielleicht?
Das ist die Frage, die man nie so richtig gut beantworten kann, weil das so eine riesige Frage ist. Wir haben jetzt nur im Institut 20 bis 25 aktiv rekrutierende Studien offen und ich könnte über jeden Tag, über jedes Target, über jede Immuntherapie was Spezielles sagen. Ich kann sagen, dass die Hoffnung für die Patienten viel höher ist als früher. Also der Sprung, den wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben, phänomenal ist. Wir haben eine Wissenverzigfachung. Wenn das so weitergeht, die Reise, wird das die Qual der Wahl für unsere Patienten sein, was wir richtig machen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir den Patienten empfehlen sollten, gar nicht mit dem Rauchen anzufangen. Dann können wir schon mal einen Großteil unserer Patienten davon motivieren. Ich schaue nur unsere Lungenfachärzte an, da raucht unter 1%, sind wir dabei. In Österreich rauchen nur 25% der Bevölkerung. Also wenn wir das schaffen, da besser zu werden, können wir uns, ist die Forschung super, aber das ist eigentlich ein Kernthema, wo man auch forschen muss. Wie blöd kann man sein, noch als Jugendlicher zur Zigarette zu greifen? Das müssen wir unterbinden.
Also am besten sicher die Erkrankung, die man nie bekommt. Das ist da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Genau, so. Aber ich fand es auch interessant, ich glaube, das hat mir mal der Kollege Wallebohr erzählt, dass man diese Untersuchungen immer macht unter Lungenfachärzten. Vor 20 Jahren war ja noch der Anteil an Rauchern bei den Pulmologen auch relativ hoch, glaube ich, sogar bei 20% oder so. Also das ist ja auch, finde ich, irgendwie beeindruckend, obwohl man die Patienten eigentlich jeden Tag sieht, ja, haben wir doch 20%, also ein Fünftel der Lungenfachärzte und Ärztinnen geraucht. Ja.
Genau, also ich mache immer die Jahreszusammenfassung und da frage ich immer, rauchen Sie bei den Lungenfachärzten und haben noch vor 10 Jahren auch noch 10-15% geraucht, wo man sich auch wundert, aber jetzt sind wir halt unter 1%. Natürlich, das ist anonymisiert, es ist keine randomisierte Studie, natürlich, aber man kriegt den Eindruck, trotzdem raucht Personal im Spital noch immer. Und natürlich hat das mit dem Patienten unmittelbar gar nichts zu tun. Aber trotzdem ist die Vorbildwirkung enorm. Selbe, wenn ich rauche und mein Sohn sagt, bitte rauch nicht, wird das nicht funktionieren. Der wird sich denken, Papa, du machst dann Blödsinn. Also das Mut, warum müssen wir als Vorzeige, haben wir eine klare Vorzeigefunktion, das ist immer besser. Und da gilt es vor allem, zu aktiv zu werden.
Wir waren ja eines der letzten Länder in der EU, wo das Rauchverbot umgesetzt wurde in der Gastronomie. Und ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, wie ich in den USA war, war das ja eigentlich schon implementiert. Und da habe ich ja auch schon mittlerweile mitbekommen, dass diese 20 Jahre eben, wo es Rauchverbot gibt, eigentlich schon wirklich auch eine Wirkung gezeigt hat. Und man sieht ja, dass im Rauch assoziierte Erkrankungen eigentlich schon im Abnehmen sind. Also das ist ja auch toll, das ist auch eine Entlastung für das Gesundheitssystem, sowohl weniger Patienten, auch weniger Kosten, die auch anfallen.
Also 50%, also eine wirklich verlässliche Statistik, also die Studie, die vor kurzem, ich glaube, in den Nature publiziert wurde, 50% von onkologischen Patienten könnte man vermeiden, wenn man Rauchen, Alkohol und chronische Infektionen halt komplett abschaffen würde. Von chronischen Infektionen, Hepatitis, HPV-Infektion, also das sind die halt zu einer Krebserkrankung führt. Das heißt, mit Alkohol, Rauchen und chronische Infektionen 50% allen onkologischen Erkrankungen wären nicht existent.
Okay, damit bin ich eigentlich mit meinen Fragen am Ende. Ich bedanke mich, dass ihr mir da so brav Rede und Antwort gestanden seid. Ich habe da viel mitgenommen. Ich werde mich auch wieder an euch wenden, wenn ich wieder Fragen haben werde. Und ich freue mich schon wieder auf weitere Gespräche. Also vielen, vielen Dank an euch beide.
Ganz gerne und vielen Dank für die Einladung.
Schönen Tag noch.
Sie hörten eine Audiofortbildung von Springer Medizin. Weiterführende Informationen finden Sie unten in den Shownotes. Den Multiple-Choice-Test zu dieser DFB-Audio-Fortbildung zum Thema Immunonkologie finden Sie auf www.meindfb.at oder auf www.springermedizin.at. Dort finden Sie auch weitere DFB-Audio-Fortbildungen aus dem Bereich Onkologie. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.